Wir sprechen natürlich über die Champions League und das Aushängeschild des deutschen Profifußballs ist Bayern München mit einem großartigen Auftakt in Bergamo. Für Leverkusen wissen wir, ist das kein Spaziergang mit dem Tabellenführer der englischen Liga Arsenal. Da wissen wir nächste Woche.
Also ich glaube ja, die Bayern haben, es gibt ein paar gute Gründe, warum die Bayern es dieses Jahr wirklich gut schaffen könnten. Und ich glaube auch, dass das sich sehr positiv auf einiges danach im deutschen Fußball auswirken könnte. Aber El Mala ist noch eins unserer Themen, Matze. Denn der hat den Berater gewechselt oder die Berater gewechselt. Und wir wissen in der Branche, was das bedeutet. Da nehmen wir Kalli gleich mal in den Engtanz und fragen, was er denn glaubt, wie es da aussieht. So.
Ja, das finde ich ein sehr spannendes Thema. Und wir werden natürlich auch wieder vortragen, was uns die Hörer geschrieben haben. Wir haben sehr viele Einsendungen bekommen und wir werden über den Podcast verteilt heute immer mal wieder Stimmen vorlesen. Also deswegen, wenn ihr wissen wollt, ob eure Antwort dabei ist, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wir reden auch kurz über Borussia Dortmund. Und wir reden natürlich über Fußball im Allgemeinen. Let's go! Es geht los!
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Servus!
Hallo Matze, hallo Kalli.
Ich sage guten Tag, nicht Servus, denn ich habe ja jetzt so am Wochenende ein bisschen, glaube ich, zu zittern, Bayer Leverkusen, Bayern München. Und man hat es ja jetzt gesehen, wie München selbst in Bergamo, die ja vor zwei Jahren noch UEFA Cup oder Euro Cup gewonnen, wieder da aufgetrumpft haben. Auch nicht in allerbester Besetzung. Also das ist für die Bundesliga das Maß aller Dinge. Ich würde sagen, unentschieden wäre schon eine Überraschung, ich wäre glücklich.
Ja, Kalli, die Frage wird sein, glaube ich, ob die Bayern jetzt das schaffen, in der Bundesliga so mit halber Kraft und den kompletten Fokus auf die Champions League zu legen. Also schaffen sie es immer wieder, wenn jetzt diese Highlight-Spiele kommen unter der Woche, so wie sie es ja in Bergamo unfassbar beeindruckend demonstriert haben, schaffen sie es, mit immer wieder so zwischendurch runterzufahren, dann auf Top abzuliefern. Wenn das, was sie in Bergamo gemacht haben, wenn sie das durchziehen, dann kann denen kaum einer im Weg stehen in diesem Jahr, weil es gibt nicht diese eine überragende Mannschaft in Europa, so würde ich das mal sagen. Die gibt's nicht. Es ist ein gutes Jahr für Bayern, das Fenster ist geöffnet, um nach dem Champions League Titel zu greifen.
Also man muss auch immer sagen, Arsenal wird ja immer so als der Favorit gehandelt oder wurde jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer als der absolute Top-Favorit gehandelt. Ob dann aber Arsenal London, diese Vorschusslorbeeren auch wirklich auf die Straße bringt, wenn es denn drauf ankommt, so muss man ja immer formulieren, da bin ich sehr gespannt. Also weil, ich meine, wenn du jetzt Bayern nimmst und Arsenal, also in der Vergangenheit ist das immer tendenziell doch relativ oft für Bayern ausgegangen, sollten die beiden irgendwann dann aufeinandertreffen, ob im Finale oder vielleicht auch vorher, ich weiß gar nicht, was der Turnierbaum so sagt, aber grundsätzlich ist, was die DNA angeht und den Glaubenssatz angeht, ist das bei Bayern meines Erachtens deutlich stärker ausgeprägt, als es bei Arsenal der Fall ist. Ja, in der Premier League sind sie auf jeden Fall im Moment das Maß aller Dinge. Ob das aber in der Champions League der Fall sein wird, da bin ich auch sehr gespannt. Also ich halte die Bayern...
Die können erst im Finale aufeinandertreffen übrigens, weil sie waren Erster und Zweiter in dieser Tabelle. Ja. Dadurch ist der Baum so aufgebaut, dass die beiden 1 und 2 erst im Finale sich wieder treffen können. Ganz interessant, auch großer Vorteil dieses Jahr für die beiden. Sie gehen bis ins Finale im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale erst ins Auswärtsspiel und Rückspiel zu Hause.
Ja, also, aber um das nochmal eben kurz zu Ende zu führen und dann, Kalli, darfst du auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich halte die Bayern, wenn es wirklich hart auf hart kommt, für die Mannschaft, die meines Erachtens vom Glaubenssatz her und von dem, was einfach von der Erfahrung auch in der Champions League die Mannschaft ist, die da favorisiert ist. Also jetzt muss man gucken, wer der nächste Gegner dann letztlich wird. Deswegen, dieses Arsenal ist das Maß aller Dinge. Ja, das Momentum ist sicherlich nicht gegen sie, aber ob das dann wirklich so ist, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube da nicht so dran.
Also ich muss da nochmal sagen, Einspruch, euer Ehren, die Theorie, die du da aufstellst, ich würde es ja wünschen, dass die aufgeht. Bei aller Rivalität, die ja klein ist in der Bundesliga zu Bayern München, das ist ja normal, dass die Meister werden. Und aber wenn ich das auf die Champions League übertragen muss, dann muss man immer sagen, Bayern München, die haben den Verein ja sensationell aufgebaut. Früher Hoeneß, Rummenigge, heute die aktuelle Besetzung, die ob es Dresen, ob es dann Heiner ist, ob es Eberl ist, Freund ist, brauchen wir alles nicht zu diskutieren. Toller Trainer, das ist das Maß aller Dinge für Deutschland, auch wenn man den Transferwert der Mannschaft sieht. Die sind unter den Top 10, ob 6, 7, 8 oder 9, spielt keine Rolle. Der nächste ist Dortmund, ob Platz 20. Damit ist das auch aus der Finanzkraft leicht abzulesen. Wenn ich aber an die Champions League denken und versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts dagegen, wenn Bayern München in der Bundesliga mal verliert, freue ich mich so, ja. Nicht, aber in der Champions League bin ich deutscher Fußballfan und da ist das Aushängeschild ganz klar, wie du auch gerade schon angedeutet hast, Bayern München. Aber es ist nicht nur Arsenal, weil sie Tabellenführer sind. Du darfst ja nicht vergessen, dass Manchester United, dass Manchester City, Chelsea, Liverpool, das sind doch alle Clubs, die von der Money, vom Marktwert unter den Top 10 stehen. Verstehst du? Da bist du in einer anderen Dimension. Und das nochmal, dass du mich nicht verstehst oder nicht falsch verstehst. Ich bin voller Fan jetzt, was die Champions League angeht für Bayern München. Ne, ich habe die alten Säcke, Hoeneß, Rummenigge, die heutige, die haben keine Bank überfallen, die haben das großartig aufgebaut und sind als einzigster Verein aus Deutschland in der Lage, auch bei unserer gesamten Wirtschaftsstärke unter den Top 10 zu sein.
Kalli, ganz kurz, also Bayer Leverkusen ist noch im Wettbewerb und du sagst Fan, du bist Fan von Bayern München voll und ganz. Also Leverkusen kann noch die Champions League gewinnen, rein theoretisch. Und da glauben wir doch dran.
Du warst ja gestern noch bei Volker Struth auf dem Fest. Ich habe den Eindruck, ich bin ja weit früher gegangen, dass du noch länger da warst, dass sich bei dir die Rätschen oben im Kasten noch nicht richtig drehen. Also wenn du mir sagst, das war mir vom ersten Spiel an klar, dass eine Champions League auf die ganze Strecke mit den Gruppenspielen und alles, was dazugehört, dann ist es doch selbst für Dortmund sau schwer. Die sind 20. dieser Finanzliste. Das muss man immer sagen. Und heute, Geld schießt nach wie vor nicht die Tore, aber die Spieler, die verpflichten können, die sind immer besser.
Matze kann Lothar uns sagen, wie Leverkusen gespielt hat. Wir sind jetzt ja noch kurz vor dem Spiel, also gegen Arsenal.
Das ist richtig. Lothar Matthäus war natürlich im Stadion. Ich habe natürlich das Spiel gegen Arsenal mir anschauen gemusst. Und es war ein knappes Ergebnis, war ein knappes Spiel. Bei Leverkusen hat es sehr gut gemacht, hat sehr gut verteidigt, während Arsenal sehr gut versucht hat, die Abwehrreihen der Leverkusener auseinander zu pflücken, indem sie eben schnelles Passspiel und auch schnelles Umschaltspiel, wenn sie den Ball abgefangen haben. Da war Lothar Matthäus natürlich schwer begeistert von. Viererkette, Dreierkette, das alles hat Leverkusen versucht, auch sogar zwischendurch mit der Fünferkette. Hat am Ende dann nicht ganz gereicht, aber das Ergebnis lässt hoffen tun. Es ist nur ein knappes 1:2 aus Leverkusener Sicht und deswegen, Lothar Matthäus ist optimistisch, was das Rückspiel angehen tut. Ich werde dort sein, im Stadion, ich werde dabei sein, ich will mir auch vielleicht eine neue zukünftige Ex-Ehefrau zulegen tun aus London. Ich bin guter Dinge.
Ach, das ist ja schön, Kalli, da können wir ganz beruhigt sein. Nur ein knappes 1:2 aus Leverkusener Sicht. Das hatte ich gar nicht mitbekommen, ja.
Toll. Ja. Also ich hoffe und denke, dass diese ganze Blicke in die Welt, da kann nur der Matze, das macht er ausgezeichnet. Ich hoffe, Matze, du hast recht. Ich habe übrigens an Arsenal London eine gute Erinnerung. Wir haben ja 2002 die Vizetitel gegen Real Madrid im Endspiel. 2-1 sehr glücklich. Geburtsstunde von Casillas, der alles gehalten hat. Wir waren besser. Und dann werde ich nicht vergessen, wir haben damals gab es zwei Gruppenphasen und bei uns war in der Gruppenphase der damalige aktuell werdende Meister Juventus Turin und Arsenal London. Gruppenphase beendet, Dritter und Vierter in der Gruppe wurde der italienische Meister und der englische Meister Arsenal London, obwohl die sicherlich auch damals schon auf gleichem Niveau wie Leverkusen gespielt haben, aber wir hatten das Quäntchen Glück. Da haben wir noch die zwei Engländer weggefitscht, erst im Viertelfinale Liverpool, im Halbfinale Manchester, aber es waren dann andere Zeiten. Wir hatten auch eine Übermannschaft, das muss man auch sagen, für unsere Verhältnisse. Und wenn Casillas nicht als Reservetorwart reinkam im Finale, der alles gehalten hat, dann wären wir euch ganz klar Champions League-Sieger geworden.
Ja, guck. Matze, ich glaube ja, ein starker FC Bayern, der vielleicht sogar die Champions League gewinnt, würde auch unsere Chancen vergrößern, im Sommer ein Fußballwunder in den USA zu schaffen.
Ja, unbedingt. Also das ist natürlich immer, Psychologie spielt immer eine Riesenrolle im Fußball. Also der Kopf ist ja, ich glaube, in allen Sportarten, gerade wenn es darum geht, irgendwie Titel zu holen oder so. Ich habe mal mit einem Tennistrainer gesprochen, der Profis trainiert hat, und der hat gesagt, die erfolgreichsten Tennisspieler sind nicht die besten Tennisspieler, sondern sind die, die mit den ganzen Reisestrapazen und diesen ganzen heute in New York und morgen in London, übermorgen in Paris, die da am besten mit zurechtkommen. Also die Federers dieser Welt und Nadals dieser Welt, die können vor allem das am allerbesten verpacken und können deswegen ihre Leistungsfähigkeit auf den Platz bringen. So, und da gehört ja Psychologie auf jeden Fall nicht nur dazu, sondern das ist zu 100% Psychologie. Und ich glaube, dass das uns unbedingt helfen würde. Also umgekehrt natürlich, wenn Arsenal das Ding holt oder Man City oder wer auch immer, dann sind die für mich in diesem Jahr, muss ich sagen, mit Thomas Tuchel favorisierten Engländer, weil sie auch einen Harry Kane an Bord haben, der wo der Knoten absolut geplatzt ist, der seinen ersten Titel geholt hat. Also England ist für mich der Top-Favorit, aber wenn Bayern, Tobi, das hast du sehr schön gesagt, den Titel holen sollte, dann halte ich das für sehr, sehr gut. Vorteilhaft für unsere Truppe und für Nagelsmann.
Ja, ich halte das auch nicht für unmöglich. Ich habe ja gesagt, die Bayern sind auch mit ihrem Transfermarktwert unter den Top 10, ich glaube 7., 8. Und wenn die Mannschaft einen guten Tag hat, kann die sowohl Arsenal und auch die anderen Großclubs da in England von der Pott also besiegen. Und ich bin deutscher Fußballfan, und das sage ich auch ganz klar, wenn ich mich mal für so eine kleine Niederlage der Bayern in der Bundesliga vielleicht freuen würde oder im Pokal gegen Leverkusen, in der Champions League bin ich deutscher Fußballfan und damit eindeutiger Fan von Bayern München. Habt ihr das verstanden?
Haben wir kapiert, immer.
Ich mache dir einen Champions League-Schal. Schwarz, Rot, Gold und schreibt da Champions League drauf. Kannst du dann immer hochhalten, wenn eine deutsche Mannschaft spielt. Ja. Ich glaube ja, dass Bayerns Weg in Richtung Finale, der gepflastert ist ja mit wirklich großen Clubs, dass das aber der bessere ist, weil Bayern in jedem Spiel nur gewinnen kann. Das ist jetzt wieder diese psychologische Element, Matze, was du immer auch sagtest. Also sie spielen ja, wenn sie sich jetzt durchsetzen, ich gehe da einfach mal von aus, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, dass das zu Hause gegen Atalanta jetzt zu schaffen ist, nach dem Hinspielergebnis, dann müssen sie gegen den Sieger spielen aus Real und Man City im Viertelfinale. Das hilft ihnen. Die Alternative wäre, das ist da die Leverkusener Seite, wäre der Sieger aus Bode-Glimt und Sporting Lissabon. Da kannst du wieder nur verlieren. Ne? Gegen Real oder Man City bist du definitiv da und da kann sich Bayern durchsetzen. Und dann würde im Halbfinale PSG auf sie warten, wenn die sich gegen Chelsea und so weiter durchsetzen. Und diese großen Namen helfen den Bayern, um Topleistung zu bringen, bin ich mir sicher, weil es nicht diese kleinen, fiesen Stolpersteine sind.
Wobei ich ganz ehrlich bin, dass das bei Bayern München auch scheißegal ist. Also Bayern München würde sowohl Bodo Glimt als auch Lissabon, wenn es denn sein muss, aus dem Weg räumen. Ich glaube, die Bayern, also wenn es eine Mannschaft in Deutschland kann, ja, sowohl auch gegen die Großen als auch dann wiederum gegen die Kleinen, also gegen die Augsburgs dieser Welt und die Union Berlins da zu performen, dann ist das Bayern München. Also Schwierigkeiten haben damit eher andere Vereine. Also für Leverkusen beispielsweise, da ist die Frage, sollten sie es denn jetzt schaffen? Natürlich, was sicher nicht einfach wird. Weiß ich nicht, da habe ich manchmal das Gefühl, da ist der kleinere, der gefährlichere Gegner fast schon. So, bei Bayern ist das, glaube ich, wurscht. Also ich glaube, die Bayern sind das gewohnt, dass heute halt der Kleine kommt, morgen der Große. Die performen immer. Deswegen werden die auch ständig immer Meister in Deutschland. Also von daher sehe ich das ein klein bisschen anders als du, Tobi.
Wir hatten ja letzte Woche dieses Thema mit den Erwartungshaltungen, auch gerade in Richtung BVB, dass es immer so schwierig ist. Ne? Sie sind dann Tabellenzweiter. Nichtsdestotrotz ist irgendwie eine Unzufriedenheit im Umfeld und die Leute, denen reicht es nicht, einfach nur Spiele zu gewinnen, sondern es soll begeisternd sein. Und wir nehmen ja diese Nörgelei sehr, sehr wahr rund um einen eigentlich total starken BVB in dieser Bundesliga-Saison, die auch in vielen Jahren, wenn es diese Überbayern nicht gäbe, damit voll auf Titelkurs wären. So, das war ein gutes Thema auch bei uns in den unzähligen Kommentaren auf die letzte Folge. Und Kalli, dir wurde zugestimmt, weil du ja so ein bisschen den Fuß von dem Gaspedal genommen hast, dass Matze und ich da gerade kritischer Natur in Richtung Dortmund geschoben haben. Kalli hat recht, fand ich ganz interessant, schrieb der Onkel Benny, so heißt er. Ne? Aber der BVB mit Niko Kovac muss nächste Saison zum Titel spielen. Und Kalli, reg dich nicht immer so auf, du bist eine Legende und du bist Experte und die anderen beiden müssen da erstmal hinkommen, das was zu dem, was du erreicht hast.
Schick mal die Adresse, dann schicke ich dem ein schönes Bild mit einer Widmung. Dankeschön, sage ich schon mal, dass du meinen zwei kleinen Ekelpakete um eine reingefischt hast. Und ich bin stolz. Also ansonsten ist deine und auch Matzes Analyse klar. Für mich ist so ein Viertelfinale, das durfte man jetzt mal von ausgehen, Bayern München gegen Real oder Manchester, mehr Manchester City, mehr geht ja nicht. Das ist ja praktisch schon ein vorweggenommenes Endspiel im Viertelfinale. Der englische Tabellenführer, der deutsche Tabellenführer ist drin, der größte Club, der die meisten Titel geholt hat, Real Madrid. Mehr geht dann nicht. Das wird ein Straßenfeger, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt werden. Und wer dann nicht als deutscher Fußballfan nicht für Bayern München ist, hat müssen noch die dann sein, die sonst mal sagen, schadet nichts, wenn sie mal verlieren. Also ist mir eine ganz klare Meinung.
Matze, die wurden natürlich auch zugestimmt, ne? Also nicht, dass du jetzt denkst, ich suche nur die raus, die jetzt Kalli hier irgendwie...
Nein, habe ich auch nicht damit gemeint.
Nee, Matze hat recht. Der BVB müsste es einfach mal aussprechen. Darum geht's doch, ne? Leverkusen hat es ja auch geschafft und den Titel geholt. Und ich glaube kaum, dass Leverkusen schlechtere Voraussetzungen hatte als der BVB. Es fehlt die völlige Offensive, das einfach mal auszusprechen. Und das sage ich als Bayern-Fan. Das ist ja im Grunde deine Argumentation. Argumentationslinie auch letzte Woche.
Ja, danke schön. Ich habe aber auch eine Zuschrift bekommen und da hat einer geschrieben, Markus heißt er. Ich bin ganz klar Team Kalli. Bravo Kalli, ich bin schon ewig BVB-Fan und dass wir vielleicht auf ewige Zeit Zweiter werden. Wunderbar, diese Probleme hätten 34 andere Profiklubs gerne. Auch mag ich, dass Kovac den Blick in den Rückspiegel beschwört, denn Leipzig, Hoffenheim und Stuttgart haben noch viel mehr Kapitalkraft von außen als Dortmund. Welche DAX-Unternehmen sind denn rund um das Ruhrgebiet? Von daher bin ich sehr zufrieden, was Dortmund trotz allem in letzter Zeit erreicht hat mit diesen Mitteln. Also es gibt durchaus auch noch zufriedene Dortmund-Fans, was wir ja gedacht haben, dass es das nicht mehr gibt, sondern dass sie alle immer sagen, ja, aber wenn der Klopp nicht wiederkommt, dann können wir nichts erreichen, wir brauchen den Jürgen Klopp und wie die im Moment spielen, das ist scheiße und wir werden lieber Vierter und spielen besser und so weiter. Also du siehst, es gibt auch noch Dortmund-Fans, die sind mit dem, was man erreicht hat, zufrieden. Ob das am Ende dann für alle Dortmund-Fans oder auf alle zutrifft, das wage ich mal zu bezweifeln, weil die meisten wahrscheinlich ja schon ganz gerne mal wieder einen Titel hätten. Und zwar einen Meistertitel.
Kumpel von mir, großer BVB-Fan, sagt immer, Klopp war ist jetzt Fluch, so sehr wie er Segen war über viele Jahre. Also der hat den BVB in vielen Bereichen gesundet, aber jetzt tut er ihnen auch wahnsinnig weh, da er immer noch, wie jetzt, ich meine, Lichtgestalt ist eigentlich wer anders, aber im Zuge Ruhrgebiet und BVB ist es eigentlich Kloppo, der oben auf der Wolke sitzt und so runterguckt und irgendwie immer noch mal zu groß großen Legenden spielen oder wenn Abschiedsspiel Hummels, sonst was, ne, dann ist er da und dann schauen wirklich alle ja, wie als hätte er den Heiligenschein, den Schwarz-Gelben, schauen so auf ihn, ne, was sagt der, ne, die BVB Medienabteilung macht mit ihm coole Videos und sowas, es ist immer so, einmal ist der Messias wieder da, jetzt mal, hoffentlich bleibt er noch zwei Tage länger und dann lässt er so den Verein wieder irgendwie zurück und das, glaube ich, das meint mein Kumpel damit, dass er sagt, dass es jetzt auch irgendwo ein Fluch ist, ne, diese erfolgreiche Kloppzeit gehabt zu haben.
Ja, so ein böse, sagen wir mal, Geistergespenster kann man auch wirklich aufrufen, wenn man ein paar Jahre zurückgeht. Und dann muss ich einfach sagen, das hat jetzt gar nichts mit mehr Sympathie für Dortmund oder Bayern München zu tun, als die dann eigentlich so gut wie Meister waren, dann gegen Mainz unentschieden gespielt haben. Und dann eben, ja, Musiala gleichzeitig in Köln in der 92. oder 93. das entscheidende Tor zur Meisterschaft erzielt hat. Das war nur dann entscheidend, weil die Dortmund auf der anderen Seite nicht gewonnen haben. Dann haben wir die leid getan. Ich habe mir damals die Bilder vom Trainer, von den Zuschauern, von den Fans, dann hatte man es so in der Hand, wir brauchten nur zu gewinnen. Unentschieden war nachher am Schluss noch. Und dann haben die München auch das Glück gehabt, dass sie in der 90. 91, wissen was, das entscheidende Tor gleichzeitig. Das war dann eine sehr glückliche Meisterschaft für Bayern München. Aber heute muss man auch wirklich sagen, die haben mindestens das doppelte, wenn nicht der dreifache Budget von München, von Dortmund. Und wenn du jetzt diese Besetzung ansiehst, was Management, was Trainer angeht, was Vereinsführung angeht, die machen da nicht viel Blödsinn. Wenn du die dann noch besiegst, in der ganzen Saison kannst du sagen, wo ist der Fußballgott? Ich muss ihn küssen, die Füße, alles, was er will. Du brauchst dann Glück. Glück, Glück, Glück.
Das Einzige, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass Jürgen Klopp in seinen, wie viele Jahre war er bei Borussia Dortmund? Waren es 8 Jahre? Ist er ja auch nicht jedes Jahr Meister geworden, ne? Sondern am Ende dann 2-mal. Das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen, ich glaube, dieses Glorifizieren der Vergangenheit ist einerseits vielleicht auch ein Stück weit normal und andererseits sollte man auch im Hier und Jetzt leben. Die Frage ist auch immer, ob der Jürgen Klopp von heute der richtige Trainer wäre für Borussia Dortmund. Auch der, behaupte ich mal, wenn der jetzt da anfangen würde, der wird ja nicht gleich im ersten Jahr deutscher Meister werden, sondern der wird vielleicht auch mal 2-3 Jahre brauchen. Und diese Zeit sollte man einem Niko Kovac auch geben. Und wir haben es letzte Woche ausführlich diskutiert. Ich glaube, am Ende geht es ja um dieses, man muss zusammenstehen in Dortmund. Man muss gemeinsam an ein Ziel glauben. Ich finde schon, man darf es auch mal ausrufen. Und da muss man einfach zusammenstehen. Und das ist so ein bisschen, da ist mir auch, wie gesagt, da nehme ich auch das Publikum in Dortmund mit in die Pflicht, die mir halt an mancher Stelle manchmal auch zu nörgelig und zu negativ sind. Deswegen finde ich ja gut, was der Markus schreibt, dass er sagt, ich bin auch erstmal zufrieden, was wir erreicht haben und finde das gut. So, und das ist, sagen wir mal, vielleicht auch die Basis für ein kleines bisschen mehr. Aber wenn du die Bayern gesehen hast gegen Bergamo, sind wir ehrlich, die sind halt einfach so stark in dieser Saison, da ist nicht ranzukommen, meine Meinung.
Ihr könnt euch aber noch erinnern, wir haben vor ein paar Monaten über das Thema oder ein halbes Jahr über das Thema des Bayern-Trainers gesprochen. Ne? Da muss man einfach sagen, da kam dann Oram, da hat er ihn zweimal verloren. Auswechseln hätten besser den Klopp genommen. Der ist so und so weiter und so fort. Der ist noch schon abgestiegen der Kompanie. Da sage ich, hallo, der war bester Spieler hier in unserem Podcast der englischen Liga. Das wäre Jürgen Klopp nie geworden. Jürgen Klopp hat mir immer scherzhaft gesagt, wir haben über den Unterschied zwischen ihm und Ansgar Brinkmann, die hatten immer zusammen ein Zimmer. Sag ich, wo ist denn der Unterschied? Da hat der Jürgen Klopp ganz souverän gesagt, wisst ihr was? Der Ansgar kriegt jedes Jahr 3-4 Vereine von anderen Spielern. Ich kriege keins. Also hat sich da selber mit auf den Arm genommen. Und man muss auch sagen, wenn man sagt, Company, damals haben wir das hier bei uns erachtet, ist abgestiegen ja mal in England. Das sei aber mit demselben Club wieder aufgestiegen. Das ist dem Jürgen Klopp mit Mainz nicht passiert. Also er ist abgestiegen, ist aber nicht mehr aufgestiegen. Er ist dann nach Dortmund gegangen und hat dafür eine riesen Erfolgsserie gesorgt. Das ist zweifellos einer.
Because I'm the normal one. Ich kann auch nicht über Wasser laufen, aber ich kann Stöpsel rausziehen, da ist die Badewanne leer.
Der Klopp, der war mal günstig zu kriegen, Kalli. Als Spieler hättest du den günstig holen können und dann hättest du mit dem direkt so einen Anschlussvertrag machen sollen. Du hättest den für so einen kleinen Taler damals schon zu Leverkusen holen können. Ich meine, du wolltest ihn ja auch als Trainer haben, hast uns ja mal verraten. Aber da war der HSV schon dran, der fand seine Jeans so schön.
Nee, ganze HSV, ganz mal vergessen. Ich war mit seinem guten Freund bei einer Juniorenweltmeisterschaft in Südamerika, in Argentinien. Ein sehr bekannter Journalist. Dann haben wir gesagt, heute gucken wir das große Derby in Buenos Aires, Boca gegen Ria und so weiter. Und der hat mit dem studiert, waren eng befreundet. Und
dann Jürgen Bergener, Kalli.
Da sagte der mir, sag ich, Mensch, Klopp hätte ich auch mal gerne gehabt, ne? Den hat er mal angerufen und da hat er nicht richtig reagiert. Und da sagte der, hör mal zu, der Klopp hat gedacht, das wäre so ein Reinfall, so ein Stimmenimitator, das hing damit zusammen.
Was? Stimmenimitator.
Ja, dat, weil genau zu an den Tagen ging es um einen Stimmenimitator. Da hat er einen in Hannover in der Sporthochschule angerufen bei der Nationalmannschaft. Und dann hat einer mit dem Stimmenimitator als Jogi Löw. Und dann kam er auf das Gespräch, sagte er, ja, da sag ich, das war das Gleiche wieder. Ich habe den Esch angerufen, das war kein Stimmenimitator. Damals, als er noch ein junger Trainer war, in Mainz habe ich den angerufen und wollte ihn haben, aber nicht drauf reagiert. Und einer seiner besten Freunde oder Studienfreunde hat mir zufälligerweise ausgerechnet bei der Junioren-WM in Argentinien das Ohr erzählt und hat gesagt, der hat gedacht, er hätte einen Stimmenimitator angerufen.
Wir haben sie ja schon ein, zwei, dreimal gehört vielleicht, ne, die Geschichte. Aber die wird
du hast von, mich doch gefragt.
Ja, und ich finde sie wirklich herausragend. Die ist, das muss man sich mal überlegen, was, Matze, eure Gattung der Stimmenimitatorin.
Ja, aber es gibt ja, Roman Weidenfeller übrigens hat mir mal erzählt, da war ich mit ihm bei so, ich glaube, der schwarz-gelbe Talker, oder wie es heißt, in Dortmund, hat er mir erzählt, als er nominiert wurde für die Weltmeisterschaft 2014, also als er in den Kader berufen wurde zur Nationalmannschaft, hat er auch erst gedacht, dass ich es wäre, der ihn anruft, um ihn zu verarschen. Also, dass ich quasi als ja, Herr Weidenfeller, wir haben uns denn schon überlegt, dass ich vielleicht dann doch auch in Brasilien auch mit dabei sind. Und ich wäre natürlich dann auch schon toll. Und ich stelle mir das wirklich vor, in dem Moment hast du einen Hörer in der Hand und willst dann eigentlich zum Bundestrainer sagen, willst du mich verarschen? Ich weiß ganz genau, dass du es bist. So. Also in dem Fall hat er es ja dann geglaubt, beziehungsweise hat er dann ja festgestellt, es ist der echte Jogi Löw. Aber
Matze, ich habe das bei Jogi ja auch wirklich, ne? Wenn ich den sehe, weil den sieht man ja nicht mehr so häufig. Ne? Den alle paar Monate meint. Gestern zum Beispiel, Kalli, wir waren, du hast gerade schon angeschnitten, auf Volker Struths 60. Geburtstag, ganz tolle Veranstaltung in Düsseldorf, wirklich die halbe Bundesliga vertreten, großer deutscher Spielerberater, Toni Kroos und so weiter, Julian Nagelsmann alle bei ihm, also auch Trainer. So, und da gab es ein ganz tolles Video, das sie für ihn aufgenommen hatten, ne? Dass sie auch in seiner neuen Wahlheimat oder, ne, der hat ja ein ganz tolles Feriendomizil in Italien, da haben sie da mit seinem Lieblingswirt gedreht und so weiter, da an der Küste. Und unter anderem gab es einen Einspieler von Jogi Löw, der nochmal sagte, ne, welchen Verdienst auch Volker Struth, dadurch, dass er damals ja Groß, Hövedes und Mario Götze hatte,
als wir 2014
genau Weltmeister geworden sind in Brasilien, welchen Anteil auch Volker Struth hatte, ne, weil er auch immer, ne, die Jungs so motiviert hat und mal auch den Götze dann auch mal wieder, ne, ein bisschen runtergeholt hat, als der wohl eine gewisse Aufregung in sich spürte, dass er, ne, kein Stammspieler ist und so weiter und so fort. So, da sprach Jogi auf jeden Fall sehr, sehr freundlich. Aber dadurch, dass er das in diesem Video, das er geschickt hatte, auch so übers Handy machte und das so ein bisschen von unten stehen hatte, du denkst, also, vielleicht habe auch nur ich das, Matze, weil ich mit dir einfach zu viel zu tun habe. Ne? Aber so die ersten 20 Sekunden von dem 60 Sekunden, sich selber, gehe ich fest davon aus, Matze, das kannst du doch jetzt wirklich nicht bringen hier in so einem Video.
Ich kann mich übrigens auch an eine schöne Geschichte erinnern, apropos Stimmenimitation oder Comedy. Ich habe mal angerufen, da war ich noch bei Radio Bielefeld, glaube ich, in einer Figur, die hieß Erwin Pottenhöhner. Der, ja, hallo, ich bin's, der Erwin, nicht? Ich habe immer Spaßtelefon gemacht. Dann habe ich bei Schalke 04 auf der Geschäftsstelle angerufen. Da waren sie gerade dabei, einen neuen Präsidenten zu suchen. Ich weiß gar nicht genau, wie lange das her ist. Das muss so 95, 96, also noch vor Super Ritchie war das. Dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, hallo, hier ist der Pottenhöhner, ich würde mich gerne als Präsident bewerben. So, und da war so eine Sekretärin dran und so. Ich sage, ich habe richtig Patte auf der Flosse, ich habe richtig Geld, ich bin stinkreich, ich habe geerbt, so. Und was soll ich euch sagen? Ich hätte den Herrn Assauer, hätte ich gerne gesprochen. Ja, der Herr Assauer ist gerade nicht da, aber ich richte ihm das aus. Und was soll ich euch sagen? Ein Tag später hat bei Radio Bielefeld Rudi Assauer angerufen und wollte Erwin Pottenhöhler sprechen. Dass ich gesagt habe, ich habe richtig Geld, das hat bei Schalke gezogen. Also von daher haben wir Comedians auch immer mal hier und da unsere Finger im Spiel.
Also ich hätte ja als Drehbuchautor, als Drehbuchautor für unsere Veranstaltung oder für unseren Podcast eine absolute ein Top-Moment, Matze, wer nimmt da auf den Arm? Das wäre dann für ein halbes Jahr gut, aber dann hätte der Matze Pech, wenn er einen Esch anruft, denken die, ach, das ist wieder der Stimmenimitator. Also, das wäre für uns natürlich hier, für Und das Dreien wäre das natürlich die Sensation, wenn du in jeder Folge einen auf den Arm nehmen würdest. Wir wären dabei, aber das würde dann nach einem halben Jahr nicht mehr klappen. Selbst wenn du dann einen normal anrufst, sagt er, hör mal auf, du Jektor.
Ich habe ja auch eine Radiokomödie gehabt, Kaiserschoten hieß die. Da habe ich immer als Franz Beckenbauer angerufen. Ja. Und da haben wir dann auch eben, es war auch mal sehr lustig, einmal habe ich mit einem Musiklehrer telefoniert, der dann, wo ich gesagt habe, ja, wir wollen die Nationalhymne ändern, weil das gefällt uns nicht, weil die Spieler den Ton nicht treffen. Und dann hat der am Klavier gesessen, dieser Musiklehrer, und hat mit mir versucht, die Einigkeit und Recht und Frei, hat versucht, die Tonlage zu ändern. Hat gesagt, das ist ja toll, dass ich ja von DFB beauftragt werde, die Tonlage der Nationalmannschaft. Das war das eine. Und das zweite war, dass ich versucht habe, Edmund Stoiber ans Telefon zu bekommen. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, mich durch die komplette Staatskanzlei zu telefonieren, als Franz Beckenbauer. Ich wollte den Edmund sprechen. Wo ist er? Herr Beckenbauer, der ist jetzt gerade nicht da. So, und dann habe ich es bis zum Fahrer von Edmund Stoiber geschafft. Und der Fahrer hat gesagt, ja, Herr Beckenbauer, der Herr Stoiber ist jetzt gerade hier in einem, ist jetzt, der kommt gleich wieder. Wir machen es doch so, er hat ja Ihre Nummer. Und dann ruft er sie gleich zurück. Also auch der Fahrer hat gedacht, ich bin der echte Franz. Aber dann hat irgendwann der Edmund wahrscheinlich den echten Franz angerufen. Der hat gesagt, was, ich hab dich nicht angerufen. Nein, hallo, Herrschaften. So, also von daher habe ich da schon auch das eine oder andere schöne Gespräch sozusagen geführt.
Ja, gut, aber dein Vorteil ist ja wirklich, du hast nie verbrannte Erde hinterlassen. So, ne? Und das ist, glaube ich, dieser schmale Grat, auf dem man dann unterwegs ist. So, nicht? Weil natürlich bringt man erstmal Aufregung.
Ja. Naja, nee, Kalli, jetzt komm nicht, dass Matze, da war keiner im Hintergrund. Ja, okay, jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich, welche Geschichte.
Einspruch, euer Ehren.
Ja,
zwar im Rahmen der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Waren wir im Münchner Studio. Auch Matze war eingeladen. Ich und zufälligerweise war Franz Beckenbauer da. Und Franz Beckenbauer hatte den Matze auf die schwarze Liste gesetzt, ne?
Was?
Ich muss sagen, aber seine Frau Heidi mochte diese kleine Nickeligkeit von Matze sehr gerne und er hat dann mitgeholfen, dass es eine Versöhnung zwischen Franz Beckenbauer und Heidi gab. Und als ich bei Franz Beckenbauer zu Hause war, hatte mir bestimmt direkt drei von deinen tollen Geschichten vorgespielt. Die hatten das alles, da wo du da mit dem Auto nach Mallorca fahren wolltest. Ich habe ihn aber auch einmal gerettet, der wollte in Schalke als Franz Beckenbauer spielen. Sprechen konnte er ja wie der Franz. Kennt ja mein bester Szene war er, die wie er mit Schrift mit Oliver Pocher, da war der Pocher, musste der den Kahn spielen. Du, den Beckenbauer war sensationell. Aber Franz war dann am Schluss, wo er schon jetzt kränklich war, ich ihm so einen Preis da überreicht habe, in seinem Haus, seine Frau dabei, haben die uns bestimmt 3-4 von deinen Sketchen angeguckt. Er war dann mittlerweile ganz guter Freund oder Fan von dir. Die Freundschaft haben wir ja in München wieder installiert zusammen.
Das weiß ich. Danke.
Ja, aber das passt zu dem, was ich gesagt habe, weil letztendlich die dich dann halt kennengelernt haben und den Kontakt hatten, Matze, das wäre ja fast jetzt eine kleine Lobhudelei, die waren dann aber auch Fans und das war egal, ob wir Franz Beckenbauer gemeinsam getroffen haben, ob wir Kloppo, weiß ich noch, da, ich weiß nicht, wenn Essen auf irgendeiner Bildveranstaltung im Hinterzimmer so, ne, dann mit Kloppo, Kloppo trifft Kloppo, die Sachen, ne, also der war ja wirklich da begeistert, ne, die sind auch zu dir in die Show gekommen, selbst von Thomas Tuchel, wo natürlich auch immer mal in deinen Parodien kleine fiese Spitzen drin sind, nichtsdestotrotz stehen die am Ende auf deiner Seite und haben dir auch bei der BVB Weihnachtsfeier und so, der Kloppo, wenn er dich gesehen hat, Meisterfeier, macht er die Tür auf und sagt, Matze, komm rein. Und das ist, glaube ich, dann die genauso relevante Kunst, wie überhaupt die Jungs auf dem Level zu imitieren, ne? Dass du auch ein gutes Miteinander behältst. Ne?
Ja, absolut. Ich finde, da sind wir wieder bei der Energie und bei allem, was wir vorhin ganz am Anfang so ein bisschen grob schon hatten. Ich glaube, also das ist, so sehe ich das zumindest. Ich finde halt immer, die Jungs haben ja auch eine Menge dafür getan. Das weiß ich ja selber. Wir alle drei haben ja eine Menge getan, damit wir oder dass wir überhaupt, sagen wir mal, medial stattfinden, dass wir auch erfolgreich sind, das schon über lange Jahre. Und ich finde, dann habe ich nicht das Recht, auch wenn ich in dem Moment Comedian bin und Leute zum Lachen bringe, dahin zu gehen und das, sagen wir mal, durch, ich nenne es jetzt mal, wenn ich zu weit über die Grenze gehe und vielleicht der Person, es gibt, jeder hat ja auch so ein Gefühl, wo er sagt, naja, bis dahin ist okay, aber das muss jetzt nicht sein. Und ich glaube, da habe ich ein ganz gutes Bauchgefühl. Und das ist mir auch wichtig. Ich will auch, dass die sich trotzdem gut fühlen und dass die auch sagen, Mensch, ich finde das lustig, was er da macht, aber er geht auch nicht zu weit. Und neulich hat Dieter Bohlen übrigens, ich war neulich bei RTL, und da haben sie ein kleines Video gezeigt von Dieter. Und da hat Dieter dann darüber gesprochen, haben sie ihn auch nach mir gefragt. Dann hat er gesagt, ja, ihm wäre aufgefallen, dass er ja so ein bisschen die Schulter immer so hoch hätte. Ja, die Schulter ist immer so hoch, ja. Miege. Und hat jetzt gesagt, und er wird jetzt im Fitnessstudio immer trainieren, dass die Schulter, dass er die Schultern immer runterdrückt, damit er die Schulter nicht mehr so hoch zieht und so. Und das fand ich ja dann auch geil, dass Dieter das offensichtlich ja bei mir gesehen hat, dass ich die Schulter immer so, ja, hallo, Miege. Und dass er jetzt trainiert, dass er die Schulter runterdrückt und so.
Ist das witzig. Nimm sie doch mal ein bisschen runter in dem nächsten Video, dann freut er sich, dass es schon wirkt, das Training.
Ja, hallo, ich habe die Schulter gar nicht mehr so hoch. Ja, ja, aber es ist ja, aber das ist ja okay, das ist ja alles im Rahmen, finde ich. Und so und so muss es auch sein. Es muss so sein, dass im Endeffekt dann die Originale auch schmunzeln können und sich vielleicht sogar ein Stück weit geehrt fühlen, aber nicht, dass sie von mir diskreditiert werden. Das ist aber auch nicht mein Naturell.
Du, in meinen Jahren als Formel-1-Reporter, das erste Donnerstag, Sebastian Vettel kam auf mich zugelaufen im Fahrerlager, egal wo wir wirklich waren auf der Welt. Und fragt wieder, kommt diese Woche wieder ein Video von Matze als Niki Lauda? Der einfach, den haben wir auch noch getroffen, dann nochmal in Berlin, da am Brandenburger Tor, ne? Und der hat das ja schon dann, der hat es ja auch so verinnerlicht. Der hat dann wieder an dir, an deinen Videos gelernt, wie man Niki Lauda, also der hat dann quasi dich in deiner Rolle als Niki Lauda imitiert. Das ist dann schon die Matrix eine halbe Liga weiter oben, ja.
Da war sehr lustig. Wir haben mal den Berlin-Dreh gehabt da, du erinnerst dich. Und da habe ich im Taxi wurde ich damals geschminkt vom Maskenbildner, weil es ja morgens um 10 war, glaube ich, das Treffen am Brandenburger Tor. Ich ja morgens um 6 geflogen bin, der Maskenbildner im Taxi mich geschminkt hat, 2 Stunden lang. Und auf der Flughafentoilette in Köln im Übrigen. Die Glatze drauf schon mal. Und dann ist das so skurril. Dann triffst du Sebastian Vettel, der ein großer Formel-1-Star ist. Und der sitzt vor mir so nach dem Motto, da ist er. Und ich denke so, hä? Du bist doch der Megastar hier und so. Und er ist aber dann in dem Moment so fast in dieser, ich sag mal, kleinen Fanrolle. Und das ist natürlich für mich dann toll und ist ja auch eine Ehre und auch ein Ritterschlag. Und übrigens, lieber Kalli, da ich dich ja auch schon öfter parodiert habe und ich weiß noch, dass du irgendwann dann immer gesagt hast, wenn ich auf deiner Veranstaltung da war in Köln, zu deiner Tochter, hier, da ist der Matze, der kann mich imitieren. Ja, mach mal mich, hast du da gesagt. Mach mich mal.
Aber Matze, die kennen dich heute alle. Die sind auch alle Fans und ich muss das auch sagen, das ganz Gute ist ja, was ich auch beim letzten Mal, wo du auch diesen großen Preis von Aachen kriegst, den Kaiser Augustus Preis, der ganz hohe Persönlichkeiten aus Politik oder auch Präsidenten oder der hast du dir auch verdient, weil du neben deinem ganzen Show-Elementen, die top sind, nie vergessen hast, wo komme ich her, wem helfe ich, wenn ich alleine überlege, dass du auch als Familienvater immer noch Heiligabend nach Dortmund fährst, die Kinder da besuchst und all diese Themen. Ich will dir jetzt gar nicht aufzählen, da wäre die Sendung vorbei. Und das sind für mich die richtigen Typen, da hörst du zu. Ich will dir jetzt ja keine Laudatio halten, aber all deine Popularität.
Geht schon in die Richtung. Wirklich, also Matze, wir wollen es jetzt kurz zusammenfassen. Der echte Champions XXL Award fürs Lebenswerk.
Ja, genau.
Ich würde sagen, an Lilly Keller, weil ich weiß, was jetzt an Kommentaren wieder bei uns, dass nachdem wir jetzt hier 10 Minuten plötzlich abgedriftet waren, mal kurz uns gegenseitig zu sagen, was wir alles so ganz gut hinkriegen oder womit gerade du auch die Leute entertainst, werden jetzt die Kommentare da wieder kommen, oh mein Gott, jetzt reden sie wieder nur über sich. Andere wissen das sehr zu schätzen, wie zum Beispiel, glaube ich, Lilly Keller, die hat nämlich geschrieben, hallo ihr Champions, Grüße aus Neuseeland, ich höre jede Woche euren Podcast. Und zu eurer Erinnerung, weil wir nicht mehr drauf gekommen waren letzte Woche, Tobi hatte letzte Woche einen Ballisto, Klammer grün, gegessen. Natürlich, was für eine Farbe soll mein Ballisto sonst haben, ne? Da Tobi ja fast immer isst, das ist eine Frechheit, das war zweimal, jetzt wird daraus ein fast immer, ne? Könnte noch Matze und Kalli mal was vorschlagen, was Tobi naschen sollte?
ohne dass es jeder gleich merkt. Also was wäre was, was ich zu mir nehmen könnte? Ich hab hier zum Beispiel gerade einen Apfel vor mir liegen, das würde definitiv nicht funktionieren.
Es gibt ja beim Radio, gibt es immer so ein Gewinnspiel, das heißt das geheimnisvolle Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da wird dann irgendwie so ein Knacken oder so eingespielt, dann müssen die Leute anrufen. Und das können wir natürlich hier auch machen, dass du immer was isst und wir müssen raten, was es ist. Ich finde das gut. Tobi isst, heißt das. Tobi isst und dann beißt du in den Apfel oder, keine Ahnung, in ein Stück Holz und wir müssen dann rauskriegen, was es heute ist. Du bist ja heute, du hast dich heute extra so vor so eine Wand gesetzt.
Nee, das ist so eine Kabine, da sitze ich immer, du siehst es sonst selten.
Der wohnt beschissen, Matze. Der macht einen auf dicke Welle, hat zwar ein eigenes Haus, Ferienhaus, da hing im Mittelmeer irgendwo bei den Griechen, aber der spart zu Hause. Das ist alles sehr spartanisch. Nein, aber ich muss vielleicht, waren wir ja gestern, Tobi, wir waren ja beide bei Volker Struth, 60. Geburtstag. Und das ist so ein bisschen, was du jetzt auch machst, Matze. Was mir da am besten gefallen hat, nicht, dass der Präsident kam vom DFB oder Rudi Völler als Sportdirektor oder der weltweite Chef von hier, Minzlaff, Oliver Minzlaff von Red Bull, ob Formel 1 oder Fußball oder Aki Watzke, alles mal da hinten angestellt. Ich fand's gut, dass er halt bei seinem eigenen Filmbeitrag war mindestens 30-40%, wie er groß geworden ist, bei seiner Oma, die ihn großgezogen hat, wie einfach er gewohnt hat. Das wurde sehr großräumig berichtet. Auch seine Ex-Frau war da, weil ich die ja kenne. Der hat auch seine Ex-Frau doch nicht vergessen bei so einem. Die Kinder, die Enkel, also. Und das hört auch dazu, auch wenn du so bekannt bist. Das war für mich ein wunderbarer, die kennen natürlich viele nicht, dass er an alle die auch gedacht hat und selbst in seinem Film, den sie da gemacht haben, dass auch mindestens 30-40% Inhalt war. Oder hast du es anders empfunden, Matt?
Tobi. Nee, Kalli, ich habe das nicht anders empfunden. Ich hatte ja immer so ein bisschen, weil du ja auch 3-4 Mal auftauchtest, ne? Sowohl in dem ganz tollen Film, der gelaufen ist, als auch in der Rede von Volker Struth, als auch in der Rede von Friedhelm Funkel, der sehr, sehr nette Worte über den bisherigen Lebensweg von Volker Struth gesprochen hat. Ne? Du warst immer wieder Thema, weil du damals schon einer der Hauptgründe war es, weswegen er überhaupt den Weg als Spielerberater gewählt hat. Du hattest ihn in verschiedenen anderen Bereichen gesehen. Er hat Werbemittel verkauft, wirklich auf hohem Niveau. Er hat Veranstaltungen gemacht. Du hast gesehen, dass die Talente, die er mitbringt, die taugen total für das, was oder wohin sich der Fußball auch in den nächsten Jahren entwickeln wird. Also da warst du schon auch visionär, hast da zwei Gedanken zusammengebracht und das tauchte immer wieder auf. Deswegen hatte ich immer so ein bisschen so einen Blick auch auf dich und meine auch, dass ich die ein oder andere, zumindest halbe Träne in deinem Knopflöchlein entdeckt habe.
Du bist ein kleiner Drecksack. Ich muss dir sagen, dass mich das bewegt hat, weil ich den als kleiner Fuzzi-Mann, aber als fleißiger, cleveres Kerlchen kennengelernt habe. Damals beim Papstbesuch mit Pele, mit Juan Fieger, der mächtigste Berater, der hatte alle mit denen Kontakt und ich war stolz. Ich habe nichts mit seiner Karriere danach zu tun. Ich habe nur entdeckt, da reingeschoben. Alles, was er in seiner Karriere dann erreicht hat, hat nichts mit Rainer Kallmund zu tun. Aber allein gestern, die Gäste, unglaublich. Da war ich für ihn stolz. Ein Junge aus den ganz, ganz einfachen Verhältnissen, was der bewegt hat. Da muss ich sagen, Kalli, schlage ich mir mal selber auf den Rücken, bin aber stolz auf den Volker Struth.
Matze, da waren auch viele Spieler gestern da, die wir jetzt auf den ersten Blick, glaube ich, gar nicht mehr direkt erkennen. So, ne? Die Kategorie der 20-Jährigen, die aber alle schon Marktwerte bei Transfermarkt haben, wo wir beide Zahnweh bekommen, wenn wir uns das ein bisschen detaillierter anschauen. Aber Said El Mala hat er, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht unter Vertrag. Der hat jetzt aber auch den Berater nämlich gewechselt. Das war gestern da noch Thema auf der Veranstaltung und lässt sich jetzt plötzlich, nachdem er die letzten Schritte mit einer mit jemandem gemacht hat, der ihn wirklich über mehrere Jahre begleitet hat, lässt er sich von seinen Eltern beraten. Könnte natürlich bedeuten, dass da ein gutes Stück der Provision in der Familienkasse bleiben soll, dessen, was im Sommer jetzt nämlich auf ihn zukommt. Sehr wahrscheinlich ein Wechsel in die Premier League. Also das hieß da gestern auch wohl, dass es nicht mehr nur Brighton ist, die ja schon bereit sind, da 30 Millionen, über 30 Millionen Richtung 40 zu bieten, sondern dass auch Chelsea und so weiter da jetzt. Also der ist eine richtig heiße Aktie und stellt sich beraterseitig jetzt gerade so auf. Vielleicht ein bisschen Vorbild Florian Wirtz, der ja auch mit seinem Papa da sehr viel gemacht hat. Dass dann eben auch von dieser Provision, die immer gezahlt wird, was im Hause bleibt, ne?
Ja, ich sag mal so, also grundsätzlich, Kalli, bevor du was sagst, also ich, einerseits verstehe ich das natürlich, dass man da, sag mal, seine Eltern sozusagen mit im Boot hat. Also ich kann nur von mir sprechen. Also bei mir ist es ja so, dass meine Mutter auch lange Jahre meine Buchhaltung gemacht hat. Und das ist natürlich ein absolutes Vertrauensverhältnis. Das muss man sagen, gerade in dieser Showwelt, die ja auch ein Stück weit, und beim Fußball gehen ja auch ganz andere Gelder unterwegs, muss man sagen. Ich will nicht sagen, ein Haifischbecken ist, aber zumindest ist es ja doch man kann es vielleicht schon so ein bisschen vergleichen. So, und da tut's einfach gut, wenn du weißt, also da habe ich jemanden an meiner Seite, der oder die meinen es mit mir hundertprozentig gut. Ich glaube, dieses Gefühl, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen und finde das auch gut. Andererseits ist natürlich so.
Jetzt muss aber schon das Aber kommen. Ne?
Ja, sag ja. Andererseits ist es natürlich so, dass du im Zweifel in dieser wirklich komplizierten Medienwelt auch mittlerweile sicherlich auch mal einen Berater brauchst, der da Erfahrung drin hat. Ja, wie reagiere ich, wenn mal ein Shitstorm kommt? Was mache ich, wenn vielleicht sich in der Kabine bestimmte, ich sag mal, Strömungen ergeben und so, weil der das vielleicht schon oft erlebt hat. Also ein gutes Management, also nicht nur Beratung im Klasse von ich mach mal den Vertrag, nimm die Kohle mit und das war's, sondern dass ich mich, und da erinnere ich mich auch an Volker Struth, der mir mal erzählt hat, naja, bei uns ist es so, also da können die Spieler, die melden sich auch, wenn sie geblitzt worden sind, ja, oder wenn mal einer Liebeskummer hat, dann kann er im Zweifel auch bei mir auf dem Sofa schlafen, so. Und solche Sachen, die gehören ja mittlerweile ein Stück weit, wenn man, das ist ja sehr viel, es geht ja nicht nur um Fußball, es geht ja um Menschen, es geht um Persönlichkeit. Und da ist eine gute Beratung, ist wirklich Gold wert, und deswegen, glaube ich, täte man gut daran, muss aber jeder für sich selber wissen, vielleicht so eine Mischkalkulation. Wenn man sagt, ich hätte da gerne meinen Vater, meine Mutter mit drin, habe aber auch noch jemanden, der sich in diesem Medienbereich gut auskennt. Aber gut, es ist eine Entscheidung. Wir werden sehen, ob das funktioniert.
Nicht nur Medienbereich. Ich finde auch am Verhandlungstisch, der halt auch schon andere Verträge gemacht hat in der Premier League, Top-Verträge, der weiß, auf welche Paragraphen sollte ich achten. Was ist das Spiel auch der Manager, die auf der anderen Seite vom Tisch sitzen und so, ne? Der denen einfach auf Augenhöhe begegnet. Also das ist ja... Das ist bei Immobilienmaklern ja nichts anderes. Ne? Die merken in den ersten drei Sätzen, wenn du was kaufen willst, merken die, haben sie da einen Profi oder haben sie einen, der einfach romantisch da jetzt rangeht und das Haus kaufen möchte. So, und da entscheidet sich schon ein ganz großer Teil des Business. Daher würde ich immer raten, bei allem, was ich auch so in den letzten 10, 20 Jahren erlebt habe, Mischkalkulation ist ein schönes Wort, ne? Nimm die Seite Herz mit, die dich vielleicht seit vielen Jahren kennt und begleitet und familiär mit dir viele Wege gemacht hat und dich wirklich auf die Trainingsplätze gefahren hat und weiß, wie du tickst, in welchen Situationen, aber nimm auf jeden Fall einen Profi mit in dein Boot.
Aber fahren wir mal Kalli. Kalli, hast du denn auch mal einen Vater gehabt oder hast du auch mal Eltern gehabt, die für einen Spieler verhandelt haben? Und ist das ein Unterschied, als wenn jetzt, sagen wir mal, so ein Roger Wittmann oder so ein Volker Struth da sitzen?
Nein, man hat natürlich mit Eltern, also wenn wir junge Spieler haben, musst du auch mit Eltern sprechen. Die haben eine gewisse Bedeutung, auch für einen normalen Jungen, wenn der so wie aufgewachsen ist. Was mir ja gestern zum Beispiel ganz groß aufgefallen ist, die gleiche Sendezeit in der Film von Volker Struth, wie Toni Kroos hatte, hat der erste Spieler, der hieß Marcel Risse, der hat bei uns in der Jugend gespielt. Und ich weiß, wie auch der Volker Struth sich um die Familie, um Frau, Mutter, alles drum gekümmert hat. Und das ist das Wichtige, egal wie gut du bist, dass du den menschlichen Touch da trotzdem reinbringst. Und wenn du dann sagst, ja, siehst du, der hat den Erfolg. Der hat aber nicht nur das mit Toni Kroos gemacht, sondern auch mit einem Phil Jüngere, der war damals rechts außen bei Bayer Leverkusen in der A-Jugend. Hat dann für seine Verhältnisse natürlich beim FC gespielt, hat auch ein, zwei gute Angebote sicherlich. Mit seinem Talent hing da zusammen, aber auch mit den Kontakten von Volker Struth. Und dann hat mir das ist das Menschliche. Das ich sage, der hat ja sicher den Film auch mal so ein bisschen die Inhalte mal studiert vorher, gehe ich mal von aus, dass er da schon Wert drauf gelegt hat, ist der Risse drin, ist mein erster Spieler. Der hat da den gleichen Umfang gehabt in dem Film wie Toni Kroos.
Aber hältst du es denn für eine gute Idee, sagen wir mal, dass der Kollege Maller jetzt, El Maller, da mit seinen Eltern agiert? Oder sagst du, ach, das ist eher ein Risiko, ich würde da auch nochmal einen professionellen Berater dazu holen? Oder sagst du, nö, also wenn der Vater Handys verkauft hat in Köln, dann kann er das auch, kann er auch den Jungen verkaufen.
Also wenn du ein gutes Elternhaus hast, die müssen ja nicht die Schlaubeier sind, aber ich halte viel davon, wenn der Spieler oder der Sohn mit der Mama und dem Papa ein gutes Verhältnis hat, die in den Gesprächen mit 3, 4 Vereinen oder 2 verschiedenen Spielerberater auch ihren normalen, ich sag's mal, primitiv Instinkt oder so ein bisschen ihr Fingergespitzengefühl, auch wenn sie noch nie da waren. Das spielt auch eine Rolle. Da geht's nicht nur darum, wie viel Kontakt kann ich zu den Vereinen, ich bin der Manager, Trainer, sondern wie wirkt er auf mich menschlich? Und dass das Eltern mit bewerten. Die bewährten Eltern bewerten ihren Spieler oder ihren Sohn. Immer fußballerisch besser, wird völlig normal ist, das ist doch klar, von klein an, 10 Jahre, 12 Jahre, 14 Jahre, der wird immer gelobt und dann ist manchmal schon so, dass Papa und Mama den Jungen schon praktisch in der Welt elf sehen, obwohl er noch nicht Stammspieler bei einem Bundesligisten ist. Aber es gibt sehr, sehr viele gute Eltern, die so eine Verhandlung, Besprechung mit Berater, mit Verein gut tun. Das muss ich eindeutig so sagen.
Ja, ist ja interessant. Finde ich einen guten Aspekt.
Ja, also bei Florian Wirtz weiß ich das. Ja, also bei Florian Wirtz weiß ich, dass das der mit seinem Papa und mit einem externen Anwalt, den sie haben, auch ein absoluter Fachmann, da total gut aufgestellt sind. Ich kann es nicht beurteilen, wie das jetzt bei, ich glaube, Sabrina und das ist der Papa, hatte ich noch gelesen im Kicker Mohammed, wie das da aussieht bei den El Malas. Dafür kenne ich sie nicht gut genug, was ihr bisher immer gelungen war. Gerade der Mama, die da ja auch sehr selbstbewusst wohl bei den Verhandlungen bisher aufgetreten ist, dass sie seinen Bruder, der ja glaube ich schon ein Jahr älter ist oder 2, Malek, dass sie für den auch immer einen Vertrag mitverhandelt hat dann im Zuge. Ne? Also du willst mein XXXL Supertalent, dann nimm auch mein XL Talent auf Normalgröße dazu. Und das soll jetzt auch in Richtung England wohl der Weg sein, dass auf jeden Fall der Marek da auch mit wechselt.
Aber ist ja bei unserem Podcast auch so. Wenn wir den Podcast hier verkaufen, dann sagen wir ja auch immer, also den Kalli und den Tobi, den könnt ihr gerne haben, aber den Matze, den müssen wir mit durchziehen. Ne? Und dann wird das im Vertrag auch mit reingeschrieben.
Du willst jetzt wieder Lob haben. Ne? Du
bist
deinem Talent schon, ohne dein Talent, ohne deine Anwesenheit, würden wir zwar nicht so gut aussehen, obwohl ich sag's mal vorsichtig, das gilt für Tobi und auch für mich, wir mindestens so viel Fußballverstand haben wie du, aber wir können natürlich nicht die Stimmen so imitieren, nicht so spontan, also du bist schon unser Star, da haben wir ja kein Problem mit, wir sind die normalen, wie sagt man, Arbeitstiere, die auch in der Fußballmannschaft wichtig sind, die Basis leisten, aber du bist schon der Star, du brauchst jetzt nicht großartig zu werden, aber eben, wo der Tobi nochmal sagte, auch bei Papa, also wenn ich jetzt sage, von Florian Wirtz, der Papa ist clever, du hast ja ein bisschen, ist ein Berater, aber es gibt einen, Tobi, der du ganz, ganz gut hast, der war gestern noch bei der Feier. Das ist einer aus dem Medienbereich, der ist ein Nachbar, ein unmittelbarer Nachbar, Brauweiler da in der Ecke, von dem Papa, der hat sich auch von dem beraten lassen, nicht öffentlich, aber der kannte den Sport aus der Medienseite. Das hat er dann auch mitgesprochen. Ne?
Ja, siehst du, also daher ist das passt auch im Grunde zu dem, was Matze auch gesagt hat oder was ich dann vielleicht noch ein bisschen unterstrichen habe, vertieft habe. Ne? Also setzt dir da ein gutes Team zusammen, weil das ist mittlerweile wie eine relativ große Company, zu der du wirst, wenn du einen Wechsel machst zu einem der europäischen Top-Clubs. Und da gilt es so viel zu beachten, das ist nicht mal eben, ich sage zu, dass ich, keine Ahnung, morgen Abend auf dem 30. Geburtstag 2 Lieder singe oder ein Interview führe, sondern da geht es um die nächsten 5 Jahre, da geht es um Karriereplanung, da geht es auch schon immer um den Fall, was passiert, wenn das und das nicht eintritt. Und da sich, glaube ich, die bestmögliche Truppe zusammenzustellen, macht schon Sinn, ne?
Das sehe ich genauso. Das ist ja in meinem Bereich auch so. Ne? Also da fragen mich ja auch immer viele, machst du das alles selber und so? Dann sage ich so, nein, um Gottes Willen. Also da habe ich natürlich auch einige, die hinter mir stehen oder mit mir zusammenarbeiten. Tobi, du bist ja auch bei einem Management angedockt. Da ist das ja genauso. Und Kalli hat natürlich außer Silvia auch noch viele andere im Hintergrund.
Ja, pass auf. Ja. Halt fest. Mein Chef, ich bin mit Silvia, wir konnten leider kein Kind leiblich oder selber hinkriegen. Und dann haben wir uns entschlossen, nach ein paar Fehlgeburten ein thailändisches Kind zu adoptieren. Und jeder bei mir in der Familie, ob die Töchter oder die Söhne, die wissen, die ist die kleinste, ist meine Nummer eins. Da gibt's keinen Promille, kein Prozent Abstrich zu den Leiblichen. Im Gegenteil. Wir sind glücklich, meine Frau, ich, das spielt auch das Herz eine Rolle und ein bisschen der Verstand. Das war das Wort zum Sonntag.
Ja, das ist auch gut. Und ich finde, an dieser Stelle sollten wir den Podcast für heute beenden. Denn in der nächsten Woche sind wir natürlich wieder da. Und Tobi, da müssen wir wieder vortragen und vorlesen, was die Leute geschrieben haben. Weil
nur wenn es gut ist.
Nee, scheißegal. Und wir machen ab sofort, nächste Woche machen wir, was Tobi isst. Ja, das heißt, du hast jetzt immer was dabei. Du beißt da rein und dann müssen Kalli und ich erraten, was es ist. Jetzt gerade sehen wir ja, was es ist, weil wir uns videomäßig verbunden sind. Aber wir machen das nächste Woche so, dass du reinbeißt und wir müssen raten, was es ist. Beziehungsweise die Leute müssen uns schreiben, was hat Tobi gegessen? Finde ich einen guten Aspekt.
Ich finde, wir sind uns aber grundsätzlich sehr verbunden, nicht nur videomäßig.
Aber ich habe eine Frage. Ich habe da eine Frage für unsere nächste Folge. Weil du ja den Tobi so richtig beobachtest beim Essen, dass er auch bei unserem Podcast immer noch versteckt ist. Ja, ich habe den gestern erlebt. Der ist ja schmal. Es wirkt austrainiert. Hell waren die Birne. Ich glaube, der war auch gestern bei den ersten fünf, die am meisten da gegessen haben.
Ja.
Er hat alle Leckerchen probiert, aber das können wir ja nächste Woche mal zum Thema machen.
Machen wir nächste Woche. Jungs, vielen lieben Dank. Danke auch übrigens für eure sehr netten, lieben Worte. Ich weiß das jetzt mal einmal ernsthaft sehr zu schätzen. Das ist nicht selbstverständlich und das ist total nett von euch, dass ihr mich in dieser Folge gelobt habt. Dankeschön.
Du kennst meine PayPal. Also, bis nächste Woche.
Ich schick was rüber.
Ciao. Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.